Der Prediger dieses Sonntags ist leider erkrankt und dann bin ich eingesprungen von unserer Konfirmandenfreizeit her. Ich habe zuerst gesagt, das ist ein Zufall, aber Herr Dr. Schmoll, der unter uns ist, hat gesagt, das ist kein Zufall. Das ergänzt sich nun ganz nett. Er hat sich eben angemeldet und wir haben ja manche Verbindungen und sind froh, dass er uns nach der Predigt noch einen Bericht aus der Arbeit im Hungergebiet von Äthiopien geben wird. Wir wollen unseren Gottesdienst beginnen mit dem Wort: Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Wir singen Ich will dich lieben, meine Stärke, 254, die ersten drei Verse. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, unser Leben ist oft so leer und wir sind müde und verzagt. Ach, gib uns Augen, deine Liebe zu erkennen, dass wir das Wunder verstehen und begreifen, dass du uns bis zum heutigen Tag in Geduld trägst. Ja, dass deine Liebe unser ganzes Leben umschließt, dass du große Pläne mit uns hast. Herr, es ist unsere Schuld, dass wir oft so gering denken von uns und unserem Leben, dass wir immer nur um uns selber kreisen und gefangen sind in unsere eigenen Gedanken und Pläne. Erwecke du uns heute durch deine große Liebe, dass wir davon ganz verwandelt, ja umgeschmolzen werden, dass wir selbst Täter deiner Liebe werden. Lass das nicht nur ein Wort sein, dass wir dich lieben, wie wir es eben gesungen haben, sondern lass es unser ganzes Leben ergreift und umwandelt. Rede du jetzt auch mit uns, Herr. Und lass du unsere kalten Herzen neu geschaffen werden durch dein Wort. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Herr, erhöre uns um deiner Barmherzigkeit willen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist ja 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wir haben auch in unserem Bibeltraining viermal abends über dieses große Thema unserer Liebe und der Füllung unserer Liebe durch die Liebe Gottes gesprochen. Ich möchte aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, lesen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tode. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass ein Totschläger nicht hat das ewige Leben in ihm bleibend. Daran haben wir erkannt die Liebe, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kindlein, das ist eine liebevolle Anrede des Apostels zu seinen Gemeindegliedern. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. In einem Lied, das Sie vielleicht nicht so kennen, ist das schön ausgedrückt, was wir gerade gehört haben. Kommt ins Reich der Liebe, 506, die ersten vier Verse. 1. Korinther 13.
Paulus sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, das ist schon eine Sache, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nichts, so wäre ich nichts. So wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdigt. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird, die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen dunklen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Herr, wecke in uns diese Liebe. Amen. Kann es ein schöneres Thema geben als Liebesgeschichten? Ist doch wunderbar, was Liebe vermag. Und ich hätte Ihnen heute gern erzählt von Menschen großer Liebe. Wie eine Tante Hanna in Wuppertal ihren Mann, der von morgens bis abends besoffen ist, kaputt liebt. Geschichte um Geschichte. Aber das Wort Gottes macht es ja anders. Und das kommt nicht von mir, sondern das ist eine Eigenart des Wortes Gottes. Dass es ein Schwert ist, das durchdringt und scheidet, bis dass es auf Mark und Bein trifft. Und deshalb ist das gar nicht möglich, dass wir uns heute im Licht von ein paar Menschen großer Liebe sonnen. Sondern wir sind getroffen. Wir sind getroffen von diesem Bibelabschnitt. Ich möchte das Ihnen sagen, dass gerade in den letzten 4 Wochen, wo wir das in unserem Bibeltraining durchgearbeitet haben, das mich so gepackt hat, dass ich nicht davon loskomme und ich bin glücklich, dass ich heute predigen darf. Mein erster Punkt, den ich Ihnen sagen will, das ist eine Anklage. Wir verstehen dieses Wort normalerweise ganz anders, dass wir uns dran freuen und sagen, wie schön Liebe ist. Und dann nimmt man diesen Text und bestimmt ihn als Hochzeitsansprache. Ein Freund von mir hat ihn in seinen Ring eingravieren lassen und sagt, das passt doch für unser Zusammensein. Wenn die Lore den Karl ansieht und sagt, wir beide, und dann packen sie ihr Händchen und sie sind glücklich. Wir sind in der Liebe. Und je mehr man dieses Wort liest, merkt man, das ist eine Anklage. Das passt doch gar nicht. Passt denn auf Sie? Mich passt es nicht. Und das wissen Sie besser. Gut, dass ein Pfarrer beobachtet wird. Die Liebe ist langmütig. Meine Liebe ist nicht langmütig. Mir platzt die Geduld. Steht aber da. Also passt für mich gar nicht. Eine Anklage. Die Liebe habe ich nicht. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Natürlich suche ich das Meine. Das ganze Leben über suche ich mein Wohlbefinden und mein Glück und mein Leben. Eine Anklage. Sie rechnen das Böse nicht zu. Ich rechne das Böse zu. Wie sollen wir denn anders existieren? Auf einmal merken wir, das, was hier geschrieben ist, das ist in jedem Wort, das hier steht, gar nicht von meiner Liebe und auch nicht von Ihrer Liebe gesprochen. Das ist ja viel mehr und viel größer. Wir stehen mit unserem Leben in einer ganz schwierigen Situation. Sie haben doch auch schwierige Menschen um sich her. Und da wird man ungeduldig, weil wir selber nicht über diese körperlichen Kräfte verfügen. Wir erleben es, dass andere Menschen unsere Geduld strapazieren. Wir erleben es sogar, dass Menschen böse uns mitspielen. Wie ist denn das in unseren Häusern? Mit unseren Hausgenossen? Das ist schon bei mir nicht ganz leicht in meinem Haus. Ich beneide die Pfarrer, die in einem Haus für sich allein wohnen können. Und wie es in einer Familie ist und mit Mitarbeitern zusammen. Wissen das mit dieser Liebe, die langmütig ist, die nicht das Ihre sucht? Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich bin froh, dass das Wort Gottes das aufdeckt. Und ich verstehe, dass einem das manchmal so schwer werden kann, über der Bibel zu sitzen. Und dass es einem manchmal so schwer werden kann, einen Gottesdienst aufzusuchen. Denn das Wort Gottes, das hängt nicht gleichsam ein schönes Leintuch über unser Leben. Und alles, was drunter ist, das ist zugedeckt schön weiß. Sondern das zieht das Leintuch weg und dann kommt's heraus, dass ich gar nicht diese Liebe habe. Dass mein Herz voller Zwietracht und Hass und bösen Gedanken ist. Voll Ungeduld und voll Eifer. Das ist die Anklage, die uns gut tut. Und die Paulus uns hier zeigen will. Ein zweiter Punkt. Die Enthüllung. Es wird hier nicht nur unser Wesen enthüllt, wer wir sind. Sondern es wird auch gleichzeitig eine Enthüllung gemacht, die wir normalerweise gar nicht kennen. Haben Sie auch schon mal mit Menschen drüber gesprochen, die sagen, ach, gehen Sie doch weg mit dem Glauben und mit der Bibel und mit Ihrem Jesus. Ich bin ein Mensch der Liebe. Und dann steht man immer da und sagt, was soll man eigentlich sagen? Man kann auch nichts sagen. Ich kann bloß immer sagen, Glück auf, Glück zu, oder wie soll man sagen, leb doch deine Liebe, wenn du das kannst, in meinem Lebensweg, auch in meinem Weg als Christ, ist das mir eine Last. Ich weiß, wie viele Türen sich verschlossen haben, auch in unserer Ludwig-Hofacker-Gemeinde, weil sie sich stoßen an mir. Und ich habe in meinem Amt kein anderes Ziel, als Liebe weiterzugeben. Versager. Wenn dann sagt ein anderer, ach, was geht doch weg mit einem Jesus, ich lebe Liebe, dann leb sie. Ich scheitere. Dann bin ich froh, dass Paulus mir enthüllt, die Liebe, von der hier steht, die hat einer gelebt. Und die wird dir täglich zuteil, dir Gescheiterten, dir Versager. Und dann enthüllt er das ganz deutlich und sagt, von wem er hier eigentlich redet. Da redet er nicht von den Christen von Korinth, und da redet er nicht von den Humanisten, sondern redet er von dem einen Jesus, der am Kreuz verblutet. Und wenn Sie das einmal merken, dass heute Morgen, schon bevor Sie aufgewacht sind, Jesus in seiner Liebe um Sie eifert und Sie sucht und Sie trägt, dass er alles verträgt, auch was in Ihrem Leben drin ist an Gottlosigkeit und Versagen, dass er alles glaubt und alles duldet. Und gerade bei Jesus stimmt das, dass die Wahrheit gültig ist. Und doch die Liebe, die so langmütig ist. wo er den Menschen sieht und um den Menschen kämpft und um den Menschen ringt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sagen Sie, Jesus ist langmütig und freundlich. Jesus eifert nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen. Jesus bläht sich nicht. Jesus stellt sich nicht ungewärtig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse zu. Jesus freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Von ihm ist doch gesprochen. Und wer kann denn noch so reden? Und da einfach das sich hinweg betrügen in seinem Leben, als ob man Liebe machen könnte. Das ist ja gut gemeint in unseren freundlichen Familienverhältnissen, in unseren Ehen und in unseren Freundschaften. Aber wir sehen doch immer, wie wir dort an diese Grenze der Liebe stoßen. Sobald es nicht mehr mir nützt, sobald es nicht mehr mir dient, hat meine Liebe keine Kraft mehr. Wenn Sie verstehen, dass das Evangelium eine Revolution ist, die Ihr Leben neu macht, dann laufen Sie nicht mehr zum Psychiater. Dann merken Sie, dass Jesus Ihr Leben in Ihrer Psyche heilen kann. Wenn Sie zuerst einmal sich von dieser Liebe beschenken lassen und merken, ich darf Nutznießer sein, ich darf auftauen in dieser großen Liebe. Ich hatte als junger Mensch die Liebe meiner Großmutter tief geprägt. Wie ich kritisch war, wie ich ablehnend war, wie ich alles verdammt habe, hat sie mich einfach geliebt. Und das hat mich als jungen Menschen so geprägt. Und vielleicht haben Sie einmal irgendwo in Ihrem Leben richtige Liebe erfahren, unverdiente Liebe. Dann haben Sie eine kleine Ahnung, wie Jesu Liebe ein Leben umgestalten kann. Das ist wie so eine ganz große Zentrifugalkraft, die in einem Leben plötzlich einen Schwung hereinbringt. Und das wissen wir ja aus dem Leben dieser Apostel, dass man sie ins Gefängnis sperren konnte, dass man sie vor Gericht ziehen konnte und angebrüllt hat und sagt, ihr dürft nicht mehr predigen. Und sie waren nicht zu halten. Und sagen Sie bloß, wie kam ein Stephanus eines Tages darauf, seine Berufskarriere und sein Leben dran zu geben und nach ein paar unversorgten Witwen zu sehen und denen Lebensmittel zu bringen? Und nach ein paar Kranken und Gesüchlein zu machen, Klinkenputzer zu werden. Und als sie ihn bedrohten und ihm gegen ihn reden, da ließ er sich totschlagen für die paar Armen in seiner Nähe. Es war ein Mensch der Liebe, in dessen Leben Jesus eingebrochen war. Diese langmütige, geduldige Liebe, und die noch im Tod sprechen kann, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Wenn Sie wissen, um was es geht im Christenleben, nicht bloß um Liebe, wie man so sagt, sondern um die Liebe Jesu. Und diese Liebe Jesu haben Sie erst, wo Sie im Gespräch sind mit Jesus und wo Sie ihm gegenüber das erwidern können. Das ist mein dritter Punkt. Ich möchte es knapp machen, möchte Dr. Schmoll noch Zeit lassen. Die Freude. Die Freude unseres Lebens, dass wir diese Liebe Jesu widerspiegeln dürfen. Eine ganz gefährliche Sache, von der Paulus hier spricht. Man kann groß reden mit Menschen, mit Engelzungen. Und ich muss von Berufswegen reden auf dieser Kanzel. Und der Paulus sagt, das ist alles nur ein Klimper wie eine Glocke, wenn keine Liebe dahinter ist. Du kannst die reine Theologie haben und das wahre Bekenntnis. Und es geht uns in der Tat mit Paulus sehr viel um das wahre Jesusbekenntnis, gerade in unseren Tagen. Und Paulus sagt, wenn ihr keine Liebe drin habt, ist umsonst, dann kleppert es nur, aber kann keine Frucht tragen. Und wie groß das jetzt auf einmal unser lebender Raum wird, wo sie den anderen Menschen sehen dürfen. Es ist eine ganz notvolle Geschichte, dass Christen heute in frommen Worten beten. Ach Herr, lass die Türen Chinas aufgehen. Herr, erbarme du dich der notleidenden Welt im Krieg. Und sie wissen nicht, dass ein Stock über ihnen Menschen auf sie warten. Was soll denn diese Heuchelei? Wundern Sie sich, dass für Gott Türen versperrt sind? 99% unserer Gebete reichen nicht bis zur Decke. Weil sie nicht dorthin reichen, wo unsere Liebe hinreichen muss. Und ich darf es Ihnen so direkt sagen, dass wir an dieser Stelle auch nicht aufhören in unserer Gemeinde. Meinen Sie, dass wir hier über die Liebe reden könnten? Und Sie gehen aus der Kirche raus und wissen nicht, welche Sorgen der Mann neben Ihnen hat. Auch wenn Sie ihn nicht kennen. Was soll denn Liebe anders sein, wenn sie sich nicht dem Menschen zuneigt, der neben Ihnen sitzt? Der mit Ihnen den gleichen Weg geht. Und ich weiß, dass Leute deshalb nicht mehr in unsere Kirche kommen, weil sie sagen, ich möchte nicht die Hand geben. Ich möchte auf Distanz bleiben. Ja, dann bleiben Sie auf Distanz. Aber eine Liebe kann es nicht. Weil eine Liebe den Nächsten sucht. Und weil eine Liebe immer konkrete Aufgaben setzt. Weil heute Morgen eine Fülle von Menschen um uns her, kranke, schwermütige, depressive, im Krankenhaus liegende Hausnachbarn auf uns warten. Auf kleine Zeichen. Weil der Paulus das so hoch preist, das was Jesus tut, diese langmütige Liebe, die er in uns erwecken will. Sie haben da heute Morgen ganz selbstverständlich Ihr Frühstück zubereitet. Sie haben heute Morgen Ihre Zähne geputzt und sich gerichtet und sich schön gemacht. Es ist ganz richtig, dass Sie sich selber lieb haben. Aber interessieren Sie sich auch so für die ganz einfachen, natürlichen Belange? Können Sie nicht nachher nach der Kirche dem Menschen, ich weiß, es fällt mir genauso schwer wie Ihnen, sagen, was drückt Sie heute? Was haben Sie für Probleme die kommende Woche? Ich möchte an Sie denken. Weil Liebe konkret ist. Und weil da wir das neue Leben in dieser Welt schon darstellen dürfen, das Jesus bringt. Weil Jesus keine Theorie ist. Sondern weil er Menschen verwandelt und zu brennenden Boden macht seiner Liebe. Paulus sagt, da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Da ich ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Sind Sie in diesem Reifungsprozess drin der Liebe? Dann können Sie langsam das ablegen, dass Sie sagen, das muss ich tun und das muss ich tun und das muss ich tun. Können wir uns heute dieses Gesetz als Gemeinde geben, dass in allem es nur darum geht, dass Liebe unter uns ist? Nur wo die kleinste Spannung, es geht um keine Ehren, um keine Anerkennung und um gar nichts, als dass wir einander helfen, dass unsere Liebe weitergeht und dass wir den Menschen sehen, der wartet, der braucht, der uns braucht, der Jesus braucht und für den wir ein Rohr werden dürfen, durch das Jesus zu ihm kommen kann. Und da geht es um dieses Wachsen. Wir sehen jetzt durch einen dunklen Spiegel, durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wir sind Stümper in Sachen Liebe. Ich leide daran, an meinem Versagen. Bin froh, dass ich von der Liebe Jesu leben darf. Was wäre das für ein frommes Theater? Wir würden singen, ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Wir würden nicht merken, dass Jesu Liebe den neben mir meint. Und dass meine Liebe nun lebendig werden darf. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das, was Jesus mir schenkt, weitergeben in eine Welt, die nach Liebe hungert, die in diesen Karnevalstagen sich dem entleertesten Begriff der Liebe nähert. Aus Hunger, weil sie nicht satt werden. Ihr Leben wird von Sehnsüchten geprägt. Das wissen Sie. Wenn Sie sich mit unguten Dingen fortwährend abgeben, Sie haben immer die Sehnsucht nach mehr Geld. Das wird Sie immer mehr beherrschen. Das wird Ihr Leben immer mehr prägen. Und so wie es mit den schlechten Dingen dieses Lebens ist, die uns nicht füllen und satt machen können, ist es auch mit den wertvollen Dingen. Wenn Sie hungern nach Liebe, wenn Sie Ihre Hände ausstrecken und sagen, Jesus, fülle mich, dann geschieht es, dass er uns füllen kann. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Da gehört die Liebe dazu. Denn sie sollen satt werden. Amen. Und nun singen wir, Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Wir werden in das Ebenbild der Liebe Christi hineinverwandelt. 255, die Verse 2, 5 und 7.
Dankeschön. Um das Wort auszusprechen, bin ich hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, weil ich überwältigt bin. Überwältigt zunächst von der Liebe Jesu. Deshalb bin ich Christ geworden. Und überwältigt von dem Mitleid, das aus dieser Liebe Christi heraus in ihren Herzen und in meinem Herzen gewachsen ist. Deshalb sind wir nach Äthiopien gegangen. Und überwältigt von ihrer Gebefreudigkeit. Wenn ich recht informiert bin, dann haben sie in 4 Kollekten 16.000 Mark gesammelt. Da habe ich nur das Wort überwältigt. Gestern stand im Lehrtext, erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Das ist die Frucht der Liebe Christi in dieser Welt durch uns, die wir uns nach seinem Namen nennen. Ich habe hier ein kleines viereckiges Steinchen mitgebracht. Es stammt aus Israel. Es stammt von der Straße nach Jericho. Es stammt aus dem Staub der Ruinen der Kirche, die von der Königin Helena im 4. Jahrhundert in Erinnerung an den barmherzigen Samariter gebaut worden war. Ich habe dieses Steinchen in meinem Geldbeutel als Erinnerung, als Mahnung an die Liebe, die der Herr Jesus in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der sicher für ihn als den barmherzigen Samariter gilt, so ganz klar zum Ausdruck gebracht hat. Und da stand gestern von dem Mitleid und von dem Erbarmen Gottes. Und ich muss sagen, so sehr uns die Predigt angeklagt hat, so sehr hat sie aber auch enthüllt, wie Gottes Liebe so groß ist zu uns und wie sie gestaltet ist. Und ich bin hierher gekommen, um Ihnen zu danken. Ich bin entmutigt von der Anklage, die völlig auf mich zutrifft. Ich bin in allen Punkten, die diese Liebe mich anklagt, schuldig. Aber doch dürfen wir sagen, wenigstens kann ich es von Ihnen sagen, dass dadurch etwas zum Vorschein gekommen ist, und zwar ganz praktisch in Zahlen, die man im Kontobuch lesen kann, von dem Mitleid, das Christus in Ihnen gewirkt hat. Ich hoffe, dass es nicht nur menschliches Mitleid ist, denn es haben ja auch viele ungläubige Christen viel Geld gegeben. Soviel ich weiß, hat die Sternaktion 19 Millionen gebracht. Und gestern Abend war ich bei einem Mann, der sich sicher kein Kirchengänger heißt, und er hat auch eine ganze Menge Geld in Heilbronn gesammelt. Dankeschön, habe ich am Anfang gesagt. Und nun möchten Sie sicher wissen, wie das in der Praxis aussieht. Was schafft Ihr Geld? Schafft das Geld, was von Christen gegeben wurde, etwas anderes als das, was von Nichtchristen gegeben wurde, für denselben Zweck? Ja. Wir haben in der Wolo-Provinz 5 Lager, wo der Deutsche Entwicklungsdienst, wo das Deutsche Rote Kreuz, der Malteserorden, der Johanniterorden, allermeist Ungläubige, also Nichtchristen, so humanitären Hilfe hingeschickt hat. Das geht so weit, dass die Leute nur ihre Werke zeigen wollen und uns durch akademische Diskussionen daran hindern, dass das Wort Gottes verkündigt wird an die, die nicht nur Brot brauchen, sondern Brot des Lebens, um an den Lehrtext von heute zu erinnern. Mit ihrem Geld werden zum Beispiel die Löhne bezahlt von 28 äthiopischen gläubigen Mitarbeitern, die wir nun als Salz sozusagen in diese große Suppe der Hilfsbereitschaft, der humanitären Hilfsbereitschaft hineingeworfen haben. Und da muss ich an Ihr Gebet appellieren. Diese jungen Christen sind vielleicht 18, 20 Jahre alt. Und es ist für mich eine erschreckende Erfahrung zu sehen, wie da die Gefahr besteht, dass durch unsere deutschen ungläubigen Mitarbeiter dort das Salz dumm wird. Das heißt, dass unsere jungen Christen sich schämen, ein Zeugnis für Jesus Christus zu sein. Ich war an einem Platz, genau an dem Platz, wo das Evangelium gehindert wurde, von einer deutschen Ärztin. Ich war an einem Platz, da habe ich einen Heilgehilfen und einen Übersetzer aus unseren jungen Christen gefragt, wie viel Zeugnis, wie viel geistliche Gemeinschaft habt ihr gehabt mit den anderen äthiopischen Mitarbeitern in den letzten beiden Monaten? Ist leider eine beschämende Röte über die dunkle Haut gegangen. Obwohl der Mann, der daneben stand, vorher in eine Missionsschule gegangen ist, aber nicht aus dem Islam in das Christentum zum Durchbruch gekommen ist, obwohl mich der Mann gebeten hat, ihm eine Bibel zu geben. Sie sehen, dass da geistliche Kraft nötig ist, nicht nur Geld. Und wir hoffen, dass in der Zukunft das anders wird. Was schafft Ihr Geld und Ihre Gemeinschaft und Ihre Gebete noch? Ich bin nach Deutschland gekommen, um weitere Mitarbeiter zu finden. Und ich kann sagen, Gott sei Dank ist auch aus dem Bibeltraining hier eine Schwester bereit, am Ende des nächsten Quartals zu uns zu kommen. Wir möchten, dass wir noch mehr Mitarbeiter finden, die ganz bewusst, trotz ihrer Sprachbehinderung, weil wir dort Amharisch sprechen, unsere einheimischen Christen unterstützen in ihrem christlichen Zeugnis, sodass wir dann nachher sagen können, die Leute haben nicht nur Brot erhalten, dass sie über die Hungersnot hinweggekommen sind, sondern Brot des Lebens. Und dass sie den Lehrtext von heute erleben, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ganz praktisch hoffe ich, dass meine Frau, die die Buchhaltung macht, in kurzer Zeit in der Lage sein wird, einen Rechenschaftsbericht ähnlich dem einer Aktiengesellschaft zu veröffentlichen, sodass Sie dann die Aufschlüsselung sehen, wo das Geld hingegangen ist, was von Ihnen und anderen Christen in Deutschland gegeben wurde. Und ich hoffe, dass wir darüber hinaus eine Abrechnung geben können, was der Heilige Geist in Leben gewirkt hat, sodass junge Gläubige zu jungen Gemeinden sich zusammenschließen konnten. Dankeschön.
Wir singen nun 518, Vers 3 und 4.
und beten. Herr, du kannst das bei uns aufdecken und das muss heraus, was in unserem Leben krank und faul ist. Und wir sind dir so dankbar, auch wenn es weh tut, dass du es in dein Licht stellst. Das viele Versäumte an Liebe, da wo wir große Worte machen oder im Kleinen nicht gehorsam sind. Ach Herr, und deine Liebe gibt uns ja einen großen Wert. Weil du uns erwählt hast, dürfen wir deine Kinder sein. Und unser Leben hat einen großen Sinn. Du liebst solche, die es nicht wert sind. Und deine Vergebung macht allen Schaden gut. Und wir danken dir, dass wir auch in dieser Freude von hier weggehen dürfen, beschenkt und beglückt und vergeben und vergessen. Hinein in die Aufgaben, die du uns stellst. Ja, öffne uns die Augen, damit wir sie sehen. Und bewahre du uns vor dem Vielerlei, das uns hindert, das Nächstliegende zu tun. Gib uns immer wieder die Konzentration zum Notwendigen. Und so denken wir jetzt auch an all die, die nicht unter uns sein können. Die Kranken, die Alten und die Gehbehinderten, die Schwermütigen, die im Krankenhaus liegen, du kennst sie alle. Sei auch jetzt bei unseren Konfirmanden auf der Freizeit und wo überall dein Volk sich versammelt um dein Wort. Lass du es eine neue Erweckung geben unter Menschen, dass wir Täter deines Wortes werden. Und wir bitten dich auch für dein Volk in der Mission, ganz besonders dort in Äthiopien. Gib du nicht nur einen Hunger nach Brot, sondern nach deinem Wort. Und lass du die Aufbrüche, die geschehen sind, weiterwirken zu einem gesunden Wachstum der Gemeinden. Und du weißt auch, wo Menschen müde sind in deinem Dienst, richte du sie auf, dass sie fröhlich sein können in dir. Ganz besonders bitten wir auch für alle Mitarbeiter in dem Werk der Liebe, wo es ist in der Welt. Lass sie nicht ermüden, sondern dass sie immer wieder neue Kraft schöpfen aus deiner Liebe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mir war das eine erfreuliche Nachricht, dass Freund Burkhardt aus dem Bibeltraining bereit ist, nach Äthiopien zu gehen. So wenig wissen wir voneinander und reden über Liebe und sitzen dienstags bei der Bibelauslegung und wissen nicht, dass einer den Entschluss gefasst hat, hinauszugehen. Wir müssen das ganz anders ernst nehmen, dass wir einander benachrichtigen. Wenn einer ins Krankenhaus kommt, dann müssen Sie anrufen. Und nicht nachher beleidigt sein und sagen, nach mir hat keiner geschaut. Sie müssen anrufen, vielleicht auch zweimal, wir sind manchmal schwerfällig, wir sind blinde Leute. Wir wollen auch hinten jetzt eine Tafel aufhängen, wo wir dann die Kranken, die sich melden, auch verzeichnen, damit wir besser an sie denken können. Und all diese Dinge, die Sie bewegen, wir brauchen mehr an praktischer Liebe untereinander. Ich möchte Sie auch nochmal auf dieses Büchlein von Dr. Bürki hinweisen, Im Leben herrschen, das da drüben ausliegt, dass das immer wieder betont. Es kommt gar nicht darauf an, dass eine Gemeinde viel macht und immer Neues macht und neue Veranstaltungen. Das kommt darauf an, und das ist die wichtigste Evangelisation, dass wir wachsen in der Liebe. Daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Untereinander, das sind ja mal wir hier zusammen. Wir haben drüben auch noch bei diesem Büchlein die Schrift von Bill Bright, einem amerikanischen Geschäftsmann, der die große Jugendbewegung Campus für Christus leitet, ein Heftlein, Andere im Glauben lieben. das unserem Bibeltraining zugrunde lag. Wer sich darin vertiefen will und das in der Bibel mal gründlich nacharbeiten will, wie man diese Liebe bekommt, das liegt da drüben um 80 Pfennig. Am Dienstag um 15 Uhr Seniorenmittag, Herr Söhner, Herr Rektor Söhner, erzählt von seinem Besuch in Brasilien bei deutschen Siedlern. Abends unser Bibeltraining um 20 Uhr, möchte Sie einladen dazu. Am Fastnachtsdienstag ist es wichtig, dass wir in der Bibel Zeit haben. Über Gaumenfreuden, sage ich immer. Also die Nöte unserer Zunge, unser Reden, unser böses Reden, das ist ja eine Not, dass wir viel zu viel reden und viel zu Unsinniges. Und da sagt die Bibel ja so viel darüber, wie das anders werden kann mit unserem Mund. Dann zu unserer Gemeindefreizeit möchte ich noch hinweisen, wir sind jetzt, ich glaube, über 60 auf Michelsberg. Wir sind so glücklich, dass wir dieses wunderbare Gelände bekommen haben, wenn auch jemand mitgehen will. Besonders glücklich sind wir, wenn jemand mitgeht, der noch im Auto zwei Plätze frei hat oder einen. Aber Sie dürfen auch sonst noch mitgehen. Das ist schön, am 9., 10. März, hinten liegen die Zettel. Am kommenden Freitag um 20 Uhr ist Weltgebetstag für Frauen, mit einer Veranstaltung um 20 Uhr in unserem Gemeindehaus. Wir haben einen Dankbrief bekommen von der Operation Mobilisation. Wir haben ja neulich dafür geopfert, es waren über 1000 Mark. Ich habe den Brief jetzt nicht dabei, denn wir haben es noch schöner. Mike Ponsford, der die deutsche Abteilung leitet, kommt am 17. März zu uns und erzählt uns im Gottesdienst und anschließend in unserem, wir nennen es ja Missionsmatinee, über die Arbeit. Er war jetzt mehrere Monate auf dem Schiff Logos und hat einen großen missionarischen Einsatz in Indien gehabt. 17. März, nur dass Sie es benachrichtigen und die Tante nochmal ausladen und sagen, da muss ich hier sein. Nicht alle Missionsfreunde, das muss bekannt sein. Unser Opfer heute ist für diese Arbeit von Dr. Schmoll. Da wollen wir gar nichts weiter dazu sagen. Sie wissen, wohin es geht. Getraut wurde gestern Gottfried Blum und Frau Charlotte, verwitwete Dietz, jetzt in Kaltental, Burgstraße 49. Und verstorben ist und bestattet worden Lothar Franz, von im Alter von fast 78 Jahren, aus der Stitzenburgstraße 16. Das Losungswort am Beerdigungstag hieß, unter dem auch die Beerdigungsansprache stand: Du bist mein Schutz und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort. Und nun geht hinein in diese Welt, in die Aufgaben, in die euch Jesus sendet, als solche, die seine Liebe weitergeben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.